Vom Tod zum Leben durch Jesus, sagt uns die Bibel, dass er uns vom Tod zum Leben gebracht hat. Und wir müssen im Licht der Wahrheit des neuen Bundes leben, um seine Segnungen zu erleben. Wir müssen ein volles Bewusstsein von dem bekommen, was der neue Bund sagt, was Jesus für uns getan hat. Und Jesus selber sagte in Johannes 5,24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Oder wahrlich, wahrlich, wenn Jesus sagt, dann ja, bekräftigt er schon seine Aussage, die dann kommt. Und hier sagt er, dass wir ewiges Leben haben, nicht ins Gericht müssen, sondern dass wir aus dem Tod ins Leben übergegangen sind. Und das ist die Grundaussage dieses Evangeliums, vom Tod zum Leben. Einfach durch Glauben seines Wortes, durch Glauben an ihn. Und auch der Johannes greift in seinem ersten Brief, Kapitel 3, Vers 14, dasselbe nochmal auf. Wir wissen, sagt er, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben und wer nicht liebt, bleibt im Tod. Also wir wissen, er ist sich gewiss und ist ganz bewusst, dass er vom Tod ins Leben hinübergegangen ist. Und da fängt es oft schon mal an, weil die Logik sagt, ich bin ja nicht tot. Ja, da geht es schon mal los. Aber die Schrift sagt, dass wir tot waren, bevor wir Jesus angenommen haben. Wir sind vorher bloß Existierende gewesen. Also wir Menschen, wir existieren zwar, um einen wir leben, was auch vom natürlichen Standpunkt her stimmt, aber vom geistlichen Standpunkt her stimmt es nicht. Der geistliche Standpunkt sagt uns, dass wir tot waren wegen der Erbsünde. Aber durch Jesus sind wir wieder lebendig geworden. Das heißt, in das Leben übergegangen, in das ewige Leben übergegangen. Das ewige Leben hat schon angefangen an dem Tag, zu der Stunde, wo du dich bekehrt hast, wo du wiedergeboren wurdest. Da wurdest du wieder lebendig, drum Wiedergeburt. Und das ist ganz eine wichtige Sache für uns. Kolosser 2,13 sagt uns der Paulus eben genau Ähnliches. Er sagt, und euch, die ihr tot wart in den Vergehungen und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches, hat er mit lebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Also das ist eine total klare Aussage. Die Kolosser haben es zu hören bekommen und es gilt auch für uns, die ihr tot wart. Also das Existieren als Mensch, wo man so allgemein sagt, Leben, ist nicht das Leben, wie Gott es aus der geistlichen Sicht sieht. Wir waren tot wegen der Sünde. Ein Sünder ist tot und ein wiedergeborener Gerechter ist am Leben. Dann sagt der Paulus, er hat uns mit lebendig gemacht, mit ihm, mit Jesus. Hallo Christen, hallo wach, wir sind am Leben. Wir haben ewiges Leben und zwar ein Leben in Kraft und in Herrlichkeit. Nicht ein Existieren, sondern ein Leben und auch nicht, wir werden irgendwann einmal leben, sondern wir sind bereits am Leben, sagt uns die Schrift. Jetzt, seit deiner Wiedergeburt, seit der Bekehrung, bist du lebendig gemacht. Das heißt, mit Jesus auferstanden und deshalb leben wir. Und so muss unser Glaube darauf ausgerichtet werden, weil es ist Gottes Sicht von der ganzen Sache. Oder auch Gottes Sicht von dir und von mir und von jedem wiedergeborenen Christen. Das müssen wir uns an Gottes Wahrheit anpassen. Weil Gott wird seine Wahrheit nicht an unsere Lüge anpassen oder an unsere Meinung. Der Paulus sagt im Epheser 2,1, auch euch hat er auferweckt. Ja, das ist eigentlich das Gleiche. Auferweckt, dann sind wir wieder lebendig. Eben vorher waren wir tot. Es schreibt er auch weiter, er hat euch auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden. Und im Kolosser 2,12 bringt es mit der Taufe in Verbindung und sagt, mit ihm begraben in der Taufe, in ihm auch mit auferweckt durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Also durch die Taufe in den Tod oder wegen dem Tod begraben, Taufe ist das Bild dazu, ist mit dem wir durchgehen und es wieder rausgehen aus dem Wasser, versinnbildlicht, dass wir mit ihm auferweckt, auferstanden sind und gerecht gemacht wurden durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes. Da ist was passiert in dieser Phase, Bekehrung und Taufe. Das war nicht einfach bloß ein religiöses Ritual, wie es bei den Amtskirchen zum Beispiel gemacht wird. Da steckt was dahinter, das macht Sinn. Aber dann stellt sich bei mir immer wieder die Frage, warum ist bei so vielen Christen dieses geistliche Leben kaum offenbar? Weil ich ja gesagt habe, das ist in Kraft, nicht bloß ein Existieren, sondern ein Leben in Kraft und Herrlichkeit und Übernatürlichkeit. Und ich glaube, ein Hauptpunkt ist Unwissenheit. Ja, aber es wird kaum von dem gesprochen und gesagt, okay, ewiges Leben bedeutet, ich muss nicht in die Hölle, ich muss nicht sterben, ich werde nicht gerichtet, ist alles richtig. Aber da steckt mehr drin in diesem Leben. Und ein zweiter Fehler ist, dass viel Irrlehren über das verbreitet werden oder Unglaube, das ablehnt. Religiosität gibt dem Unglauben natürlich auch noch den richtigen Kick. Und ein nächstes großes Problem, das dahinter steckt, ist Gesetzlichkeit. Da kommen wir dann noch ein wenig drauf. Aber wir sollen nach dem suchen. Er sagt hier, Paulus in Kolosser 3,1, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, und das sind wir ja, mit ihm wieder lebendig gemacht worden, auferstanden, dann sagt, gibt er eine Anweisung und sagt, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Also das muss unser Interesse sein, das Geistliche, das Oben, das Höherwertige. Also nicht das droben irgendwo da am Firmament, himmelblau oder so, sondern das Geistliche, das ist höher als das Irdische. Das ist deshalb droben. Und da, wo der Christus Jesus sitzt, in der Himmelswelt, in der geistlichen Welt, weil er schwirrt ja nicht im Weltall umher. Also er sucht, was droben ist, sagt Paulus, und das tun eigentlich die Christen oder sehr wenige Christen oder zu wenig. Man beschäftigt sich vorrangig mit irdischen Dingen und das ist ein Problem eigentlich. Ich weiß, es ist nicht ganz einfach, sich da zu zwingen, vielleicht manchmal sogar, das Irdische mal hinten anzustellen und nach den höheren geistlichen Dingen zu trachten, weil die irdischen Dinge, die sind wir gewohnt, da kennen wir uns aus, da wissen wir, wie das zu handhaben ist im Groben und Ganzen und manche Dinge sind halt einfach auch tatsächlich notwendig und auch richtig. Andere Dinge sind vielleicht wieder nicht notwendig oder Blödsinn. Muss jeder selber entscheiden. Und die geistlichen Dinge, die können wir heute noch nicht so richtig fassen mit unseren irdischen Sinnen, können wir es nicht wahrnehmen, können wir es nicht richtig einordnen, weil wir es nicht gelernt haben. Und das ist das Problem der Menschheit, vor allem hier in unserer westlichen Welt, weil wir sind da sehr geschult vom Verstand her mit allen möglichen irdischen Dingen, die Physik und die Chemie und die Mathematik und die Geschichte und alles Mögliche haben wir gelernt, aber die geistlichen Dinge sind uns fremd. Da tun sich manchmal die Esoteriker ein bisschen leichter, weil die mit den Dingen ein bisschen in Kontakt gekommen sind, aber halt nicht mit dem Licht, sondern eher mit der Finsternis. Aber trotzdem haben die eher noch ja, die Vorstellung, dass es die geistliche Welt gibt. So viele Leute glauben ja gar nicht, dass es so eine geistliche Welt gibt, weil sie es noch nie erfahren haben. Das ist natürlich das Problem. Darum sagt der Paulus, wir sollen nach dem droben trachten, nach der Himmelswelt, nach den geistlichen Dingen, damit wir lernen, mit denen umzugehen. Und da ist die Wiedergeburt der Einstieg. Oder die Wiedergeburt gibt uns eigentlich erst die Fähigkeit, geistliche Welten, geistliche Umgebung wahrzunehmen, weil unser Geist in dem Moment lebendig geworden ist und der Geist in uns mit der geistlichen Welt in Verbindung ist. Es ist also eine Ebene. Und ich glaube sogar, dass es in vielen Kirchen oder auch in Gemeinden Christen gibt, die nicht einmal wiedergeboren sind. Die machen das mit, das gefällt ihnen, das klingt ganz gut, was die da sagen, was die da tun. Aber sie haben sich dann nur der Organisation angeschlossen und nicht dem Christus selbst. Das ist dann das nächste Problem. Und dann kann das Geistliche gar nicht in den Vordergrund treten, wenn die Leute noch geistlich tot sind und wissen es gar nicht. Weil jeder meint ja, ich lebe ja. Ich kann ja in der Früh aufstehen und frühstück essen und in die Arbeit gehen oder sonst was, aber dieses Leben ist ja da nicht gemeint. Von dem spricht da Jesus nicht, von dem spricht die Bibel in der Sache Neuer Bund überhaupt nicht. Und er sagt sogar in Johannes 3,7 zum Nikodemus: Wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Weil das ist genau dieser Fall. Der Nikodemus hat es überhaupt nicht kapiert. Neu geboren werden, soll ich jetzt wieder in den Mutterleib zurück, hat er gesagt. Ne? Also er hat überhaupt keinen blassen Schimmer gehabt von dem, was Jesus ihm sagen wollte. Aber er hat es ihm ja genau erklärt. Ja? Und ohne Wiedergeburt ist ein Christ eben nicht lebendig gemacht, hat nicht ewiges Leben, kann nicht das Reich Gottes erleben oder sehen und wird auch nicht mit Heiligen Geist getauft, weil das ein Ding der Unmöglichkeit ist, weil dann gehört er zum Reich der Finsternis und dann kann er nicht den Heiligen Geist empfangen. Und Jesus sagte dann zu Nikodemus: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Also hier ganz klare Aussage, ohne Wiedergeburt keine geistliche Wahrnehmungsfähigkeit, um die Dinge des Reiches Gottes zu verstehen, zu sehen und zu erleben. Aber wenn jemand von Neuem geboren ist, Umkehrschluss, dann kann er die Dinge des Reiches Gottes sehen, erleben, wahrnehmen. Aber diesen Bereich des Geistes, des geistlichen Sinne zu schulen, ist natürlich schon noch ein Teil, der dazugehört. Wir werden wiedergeboren durch die Annahme des Evangeliums Christi durch Glauben. Ja, Petrus sagt immer, ihr seid wiedergeboren, also Gegenwart, und nicht ihr werdet wiedergeboren. Er schreibt zu Christen, das muss man mal voraussetzen. Also nicht, ihr werdet irgendwann wiedergeboren, wie manche meinen, ja, Reinkarnation, dann komme ich vielleicht wieder irgendwann als anderer Mensch oder als Kuh oder als Fliege oder irgendwas wieder auf die Erde. Das ist überhaupt nicht damit gemeint. Wiedergeboren im Geist, das ist das, was die Bibel uns lehrt. Der Beweis ist 1. Petrus 1,23. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Also das Wort, das Evangelium war der Same. Ein Mensch hat diesen Samen gehört und aufgenommen und geglaubt. Und dann hat der Same Frucht hervorgebracht. Das heißt, der Geist in dem Glaubenden ist wiedergeboren worden, wieder zum Leben erweckt worden, ein neuer Mensch geworden. Und solche Christen, wie wir sind, wir müssen alle lernen, nach dem Geist zu leben. Ab der Wiedergeburt haben wir die Möglichkeit dazu. Aber wir werden nicht gezwungen dazu. Aber wenn man weiß, dass es die Möglichkeiten gibt und einem das interessiert, dann setzt man doch einiges dran, um diesen Bereich des Geistes zu erfassen und wahrzunehmen und die Vorzüge daraus zu holen, oder? Weil wer will nicht schon geistliche, göttliche Kraft in seinem Leben zur Verfügung haben, dass es ihm gut geht, dass er Segnungen empfängt, dass er auch Segnungen weitergeben kann an andere? Das ist eigentlich ganz legitim. Und dazu hat Gott es auch so eingerichtet. Aber wie gesagt, ein wiedergeborener Christ muss lernen, die geistliche Welt wahrzunehmen und zusammenzuarbeiten. Und nicht das Gesetz, ja, weil die geistliche Welt gibt Freiheit in Christus und dann werden wir auch die Werke tun, die er bereitet hat, weil Paulus sagt, wir sind sein Gebilde, er hat uns gemacht, wiedergeboren, in Christus Jesus geschaffen, zu guten Werken. Gute Werke, die Gott vorher schon vorbereitet hat, dass wir in ihnen wandeln sollen, Epheser 2,10. Also Gott hat für uns schon gute Werke vorbereitet, gute Dinge vorbereitet. Ja, nicht bloß Werke, dass wir wieder schuften oder so, sondern einfach gute Dinge, Segnungen. Und die sind eben deshalb da, damit wir sie auch haben können, damit wir in ihnen wandeln können. Nicht, dass die Segnungen zwar da sind, aber wir erleben sie nicht oder wir können nicht in ihnen wandeln oder gute Werke sind vorbereitet und wir sind nicht fähig, sie zu tun. dann, für was werden sie dann vorbereitet? Das wäre doch eigentlich ein Blödsinn. Also deshalb hat er uns von Neuem geboren, in Christus Jesus geschaffen, damit wir all diese guten Werke, diese guten Dinge tun und erleben können. Und ein Teil, es gehört auch vielleicht noch dazu, nach dem Droben zu trachten. Und auch heißt auch, dass wir voll Geistes werden sollen. Das heißt, voll Leben sollen wir werden, weil sonst funktioniert es irgendwo nicht so richtig. Da sagt uns der Paulus in Epheser 5, 18 und 19 ziemlich deutlich, berauscht euch nicht mit Wein, also nicht Alkohol, er sagt hier, das ist Ausschweifung, sondern werdet voller Geist. Ja, da kann man voll werden. Und umso voller ein Christ ist, umso einfacher tut er sich, diese geistliche Welt wahrzunehmen, die Stimme des Heiligen Geistes zu hören, die vorbereiteten Werke zu erfassen und die Segnungen zu erkennen und darin zu leben. Und er sagt hier weiter, wie man das auch werden kann, des Vollgeistes. Es ist vielleicht nicht die komplette Liste, aber eine Möglichkeit, indem er sagt, dass wir zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern reden, mit unserem Herzen singen und spielen sollen. Ein Teil, also Lobpreislieder, den Herrn zu preisen, zueinander auch reden, ermutigen, die geistlichen Dinge in den Vordergrund zu stellen. Wenn sich die Christen treffen, ist es halt oft gerne so, dass sie über alle möglichen Themen reden, von der Wirtschaft und Arbeit und Politik und Hobby und was weiß ich alles, was ja nicht verboten ist, aber so wird man halt nicht voll Geist. Wenn man voll Geist werden will, muss man sich mit den geistlichen Dingen beschäftigen, mit den Schriften, vor allem mit den neutestamentlichen Dingen und drüber nachdenken, auch aussprechen, bekennen. Es ist eine wichtige Sache. Wir können es auch in der Apostelgeschichte immer wieder lesen. Wenn sie Leute gebraucht haben für einen Dienst, dann ging es immer darum, dass es Leute waren, die voll Geist waren. Zum Beispiel in Apostelgeschichte 6,3, da haben sie Diakone ausgewählt. Und er sagt hier, so seht euch nun um, Brüder, nach 7 Männern unter euch, von gutem Zeugnis, voll Geist und Weisheit, die wir über diese Aufgabe setzen wollen. Wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Und die Rede gefiel der ganzen Menge und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes und Philippus und noch mehrere andere. Und auch im Kapitel 11, Vers 24, da geht es um den Barnabas, da heißt es, er war ein guter Mann und voll Heiligen Geistes und Glaubens. Da sehen wir, es ist eine wichtige Sache, voll Geistes zu sein, die geistlichen Attribute zu erkennen und zu wissen und zu leben und damit umgehen zu können. Aber, jetzt kommt dieses große Aber, leider leben so viele Christen immer noch nach den 10 Geboten des Gesetzes und nicht in der Freiheit des Geistes. Und das ist eigentlich ein schweres Joch. Und unter diesem Joch müssen sie nicht sein. Dieses Problem hat die erste Gemeinde auch schon erkannt. Da waren nämlich Pharisäer, die waren auch gläubig. Ja, die haben auch Jesus angenommen. Aber sie haben es einfach nicht kapiert, dass mit Christus Jesus das Gesetzes Ende ist. Und sie meinten, jetzt müssen sich die Christen beschneiden lassen und sie müssen das ganze Gesetz des Mose auch halten. Kannst du nachlesen in der Apostelgeschichte 15,5. Da sagt der Paulus im Vers 10, nun denn, was versucht ihr Gott, ein Joch auf den Hals der Jünger zu legen, das weder unsere Väter noch wir zu tragen vermochten? Also sagt er, das Gesetz ist wie ein Joch, das man auf den Hals einer Person legt, das er schwer zu ziehen hat. Und sagt, weder sie noch ihre Vorfahren konnten dieses Joch tragen. Sie konnten dieses Gesetz nicht einhalten. Das war einfach zu schwer. Ein schweres Joch, sagt der Paulus, ist das Gesetz. Und er hat seinen ehemaligen Pharisäerkollegen da wirklich widerstehen müssen. Er war ja selber auch ein Pharisäer und hat anfangs auch die Christen verfolgt und so weiter. Aber er hat es dann kapiert und er ist dann der Mann gewesen, der als erster die Offenbarung hatte, dass man das Gesetz nicht mehr halten muss. Anfangs wurde er auch noch ich weiß nicht mehr, wer es war, Philippus oder einen, in den Tempel mitgenommen, dass er beschnitten worden ist und so. Und hinterher hat er gespannt, oh, das war doch nicht das Richtige. Weil wer sich noch beschneiden lässt, der muss dann das ganze Gesetz halten, haben sie gemerkt. Also es ist auch ein Lernprozess gewesen beim Paulus. Aber von dem, was er gelernt hat, können wir heute noch auch wieder was lernen und davon profitieren. Also, liebe Leute, lasst euch nicht wieder das Joch des Gesetzes auflegen. Auch nicht ein kleines Teil vom Gesetz. Weil wer einen Teil vom Gesetz fordert, der muss den ganzen Gesetz dann einhalten. Das kann man nicht auseinander trennen. Und das Gesetz, dieses Joch, können wir nicht tragen. Das hat noch keiner geschafft und es geht einfach nicht. Es erdrückt und macht unfrei. Ja, das Gesetz, sagt uns der Paulus auch, ist wie eine dicke Decke auf dem Herzen. 2. Korinther 3, 14 bis 16 steht es drin. Und wenn du eine Decke auf deinem Herzen hast, auf dem geistlichen Bereich in dir, dann wirst du auch kaum dieses Leben, das durch die Wiedergeburt hineingekommen ist, hervorkommen, weil es zugedeckt ist, weil es abgedeckt ist, das Ganze. So richtig drauf, bleibt drin, ich bin im Verstand recht schlau, ich brauche den Geist nicht, so ungefähr. Ja. Ich halte die Gebote. Aber ich sage, stoße das Gesetz mit all seinen Möglichkeiten und Variationen von dir. Weil das Gesetz ist eigentlich etwas, das dich verfolgt. Also wir Christen müssen uns dagegen wehren, weil sich in so vielen Gemeinden ein Stück Gesetzlichkeit eingeschlichen hat. Weil die 10 Gebote sind ja auch von Gott und die sind ja auch gut, steht in der Bibel. Stimmt, die 10 Gebote sind gut, aber die 10 Gebote bringen nichts zur Vollendung. Sie verändern nicht dein inneres Wissen. Das ist der Unterschied. Die Schrift sagt, wir sollen sein wie Isaak. Isaak war Sohn einer freien Frau. Ja, eine freie Frau war die Sarah. Und nicht so wie Ismael, das war ein Sohn einer Magd, einer Dienerin, einer Sklavin. Es ist ein Riesenunterschied. Wer ist dein Vater, wer ist deine Mutter sozusagen? Eine freie Frau, sagt uns der Paulus im Galater Kapitel 4 ab Vers 28. Ihr aber, Brüder, seid wie Isaak, Kinder der Verheißung, aber so wie damals der nach dem Fleisch Geborene den nach dem Geist Geborenen verfolgt, so ist es auch jetzt. Aber was sagt die Schrift? Stoße die Magd und ihren Sohn hinaus. Denn der Sohn der Magd soll nicht mit dem Sohn der Freien erben. Daher, Brüder, sind wir nicht Kinder einer Magd, sondern der Freien. Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Siehe, ich, Paulus, sage euch, dass Christus euch nichts nützen wird, wenn ihr euch beschneiden lasst. Ich bezeuge aber noch einmal jedem Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Ihr seid von Christus abgetrennt, die ihr im Gesetz gerechtfertigt werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Der Paulus kann es fast nicht deutlicher ausdrücken. Also wir sollen wie Isaak sein, Sohn einer Freien, einer Freifrau. Also die Sarah war nicht irgendeine Magd und eine Sklavin, sondern sie war frei. Sie war die Frau von ihrem Herrn, vom Boss des Ganzen, von Abraham. Und sie war frei. Und so sollen auch wir sein. Er bezieht sich hier auf das erste Buch Mose und sagt, was sagt die Schrift? Stoße die Magd und ihren Sohn hinaus, hat damals Gott zu Abraham gesagt. Abraham wollte ja seinen Ismael behalten und auch die Hagar, die Magd. Aber der Herr hat gesagt, nein, der Ismael soll nicht Erbe sein. Isaak ist der Sohn der Verheißung, er ist der Sohn der Freien, er ist der Erbe und nicht Ismael. Und dann sagt er eben, stoße die Magd und ihren Sohn von dir weg, weg aus der Sippe. Ja, für uns klingt das brutal hart, ist wahrscheinlich sogar auch, aber es musste so sein. Wir sollen nicht Kinder einer Magd sein, sondern Kinder einer Freien. Und dann sind wir nämlich auch frei. Und deshalb sind wir frei vom Gesetz, von diesem Joch der Sklaverei, wie es hier betitelt. Das Gesetz ist Sklaverei. Tu das, das nicht, das musst du tun, hier musst du noch Opfer bringen und keine Ahnung, was für, es sind, glaube ich, über 600 Gebote. Wenn du das anfängst einzuhalten, ich glaube, da wirst du irgendwann verrückt dabei. Das geht einfach nicht, so kann man nicht leben. Und er sagt hier auch ganz deutlich, wenn jemand wieder anfängt mit dem Gesetz, das heißt mit der Beschneidung, das ist eines der ersten Dinge, oder überhaupt das erste, da tritt da wieder ein ins Gesetz, dann wird dir Jesus nichts nützen, wenn du dich beschneiden lässt. Dann bist du plötzlich schuldig, das ganze Gesetz zu halten und bist von Christus, von dieser Freiheit, von diesem Leben abgetrennt. Ja, aus der Gnade gefallen. Und wer will das schon? Also Finger weg vom Gesetz, von Gesetzlichkeit, stoße das Gesetz von dir. Und wenn dir jemand das Gesetz predigt und aufdrücken will, dann mach einen großen Bogen rum, lass dich da auf keine Kompromisse ein. Es ist geistliches Gift, auch wenn das Gesetz damals von Gott war, für die Zeit vor Jesus, ist er recht. Aber diese Zeit ist schon lang vorbei. Mit Christus ist Ende dieses Zeitalters, das alte Zeitalter ist vergangen, ein neues ist geworden. Und das ist es, in dem wir leben. Leben und nicht existieren. Ja, und wer von Christus abgetrennt oder abgeschnitten ist, der ist auch von diesem Leben oder Lebensstrom abgeschnitten. Und dann läuft es nicht mehr rund in deinem Leben, wenn die Segnungen nicht fließen können, weil die Gurgel abgedrückt ist, dann funktioniert es nicht. Also treibe diesen Geist, ich nenne es jetzt mal so, treibe den Geist Hagars und Ismaels von dir weg. Stoße das hinaus. Die Gesetzlichkeit und die Sklaverei. Weg von dir. Du sollst frei sein wie Isaak. Und du sollst in den Verheißungen, im Erbe leben, das Isaak von Abraham geerbt hat. Und dann weiter. Isaak, Abraham, Isaak, Jakob, der dann zu Israel wurde und so weiter, bis zu Jesus. Und mit Jesus wir mit. Wir sind Miterben derselben Verheißung, die Gott Abraham, Isaak und Jakob gegeben hat. Weil wir sind eingepfropft in diesen Stammbaum, in diesen edlen Ölbaum, damit wir dessen Fettigkeit teilhaftig sind, sprich den Segnungen Anteil haben. Also frei vom Joch des Gesetzes. Wir brauchen es nicht mehr. Das ist Fakt. Wir im Neuen Testament, wir neu wiedergeborenen Christen, wir brauchen es einfach nicht mehr, das Gesetz. Im Hebräerbrief heißt es einmal, das war unnütz, war das Gesetz. Wir brauchen nicht mehr dieses Geländer zum Festhalten. Wenn ich das richtig mache und das tue und jenes tue, dann gefällt es Gott, dann bin ich da, ja, da kann ich mich einhalten, da hänge ich irgendwo, ja, ich mach alles richtig, so das Geländer in der Form, ich mach's richtig. Oder mache ich alles richtig? Kommt dann die nächste Frage. Aber wenn du im Glauben bist, ein Glaubender, ein aus dem Geist Lebender, dann brauchst du dich nicht mehr festhalten, weil dann hält der Geist dich fest. Ja, dann lebst du im Geist und du brauchst nicht mehr das Geländer. Du bist nämlich schon gerechtfertigt. Du kannst es gar nicht mehr falsch machen in dem Sinn. Du bist Gottes Gerechtigkeit in Christus Jesus. Also lass dich nicht auf das ein, dass du dich krampfhaft an den Geboten festhältst, wie an einem Geländer, dass du ja nicht hinfällst und was falsch machst und in die Sünde kommst und von Gott gestraft wirst und so weiter. Damit gibst du dem Geist keinen Raum zum Wirken. Aber der das Geländer loslässt, das Gesetz, und sagt, ich verlasse mich auf den Geist. Herr, du hast mir den Geist gegeben, du bist der Geist. Und jetzt wandle ich im Geist und jetzt verlasse ich mich auf dich. Ja? Verlass dich nicht mehr auf deine Werke, sondern verlass dich auf Gott, auf den Geist. Ja? Und das bringt dir den Segen ein. Das Gesetz, dieses Geländer festhalten, bringt dir den Fluch ein. Lass es los. Es ist fast so, wie auf dem Wasser zu gehen. Ja, das ist auch irgendwie ein wenig wackelig am Anfang. Aber wenn du merkst, hey, das Wasser trägt mich ja. Ja, der Geist trägt mich ja. Ich brauche mich nicht mehr festhalten. Ich brauche keinen Schwimmreifen. Dann lernst du, im Geist zu wandeln. Dann lernst du, in diesem Leben zu wandeln, in das du hineingeboren wurdest durch die Wiedergeburt. Man kann es vielleicht ganz einfach so ausdrücken, ich habe kein Gebot mehr und tue trotzdem das Gute und ich hasse trotzdem das Böse. Obwohl ich nicht ein Gebot oder Vorschrift habe, das darf ich nicht tun und das muss ich tun. Und trotzdem tue ich das Gute und nicht das Böse. Warum? Weil durch die Wiedergeburt das Herz verändert wird. Wenn der Geist raus kann, der Wiedergeborene, wenn das fließen kann, dieses Leben, dann bist du ein Mensch, der das Gute tun will und das Böse hasst. Ganz automatisch. Weil du dann ein Kind, ein Sohn, eine Tochter Gottes bist und Gottes Charakter in dir ist. Ja, das ist der Unterschied. Und wenn der Geist aber zugedeckt ist, dann kriegt das Fleisch Oberhand. Und das Fleisch ist halt nicht so gut und nicht so sauber, dass es das Böse hassen würde. Aus dem Fleisch kommt einfach nichts Gutes. Und das ist unser Problem noch in diesem irdischen Leib. Aber darum muss der Geist anfangen, freigesetzt zu werden, zu leben. Und dann wandelst du im Geist und wirst die Lust des Fleisches nicht vollbringen. So schreibt es uns der Paulus im Galaterbrief. Ich habe einmal zu einem so einem gesetzlichen Christen gesagt, dir wäre es am liebsten, du hättest da eine Liste, was muss ich tun und was darf ich nicht tun. Und er war ehrlich und hat zugegeben, genau, das wäre ihm als am allerliebsten. So richtig Listen, was alles so passt für ihn und das tun und das andere lassen. Aber genau das ist das Problem. So handelt man sich den Fluch ein, so wandelt man nach Gesetz und nicht nach dem Geist. Und das Gesetz behindert eben den Geist und behindert den Glauben. Es ist eigentlich eine dicke Blockade und da gilt es, diese Blockade zu überwinden. Ja, raus aufs Wasser, raus auf die Wellen des Geistes und loslassen das Geländer des Gesetzes, weil das Gesetz, das Gebot, das klagt dich nämlich an. Sobald du irgendwas tust, wo du dir nicht sicher bist, ob das jetzt richtig oder falsch war, kommt das Gesetz und sagt, ey, falsch gemacht, Anklage, verurteilt, Strafe oder Segensblockade oder sonst irgendwas. Es gibt dir Schuldgefühle mit und es bringt dir Verdammnis ein und natürlich auch Zweifel. Oder wenn du wirklich alles toll gemacht hast, richtig gemacht hast, nach Vorschrift des Gesetzes, des Geländers, dann kann dir das auch Stolz einbringen. Ich habe alles gehalten, ich war richtig gut. Ja, aber das ist auch nicht das, was der Geist will. Ja, das ist so wie der Pharisäer, der zum Tempel gegangen ist und hat geprahlt. Alles hat er verzehntet, alles hat er genau gemacht. Und der Sünder ist gekommen und hat gesagt, Herr, sei mir dem Sünder gnädig. Und der ging gerechtfertigt davon. Und der andere, der stolze Pharisäer, Schriftgelehrte, konnte keine Rechtfertigung mit nach Hause bringen, weil er auf seine Werke gepocht hat und gesetzt hat. Und das geht einfach nicht. Leute, die im Gesetz stecken, wissen unterm Strich nie genau, war ich jetzt gut genug oder nicht? So wie ich gelebt habe oder noch lebe oder wie ich denke, wie ich handle, passt's oder passt's nicht? Habe ich vielleicht doch was nicht ganz so gemacht? Und dann wirst du hin und her geworfen und der Glaube wird so klein mit Hut und ja, unterm Strich zweifeln sie an sich selber und die Beziehung mit Gott funktioniert ja sowieso nicht, weil die nur über die Schiene des Geistes funktioniert. Weil das Zeitalter des Gesetzes ist ja schon lang vorbei. Jesus hat uns mit seinem Werk am Kreuz eh passend gemacht. Der Schuldschein des Gesetzes ist zerrissen, sagt uns die Schrift. Er ist vernichtet, er ist unwirksam, er ist ungültig gemacht worden. Alles, was dich angeklagt hat aus dem Gesetz, jedes Gebot, es ist ungültig gemacht, es ist unwirksam. Die Schuld ist schon lange durch Jesu Opfer bezahlt. Ja, und viele meinen und tun so, als ob da noch irgendwo eine große Schuld zu begleichen wäre, die sie versuchen, mit guten Werken abzubezahlen oder auszugleichen. Und das muss nicht sein, weil einer hat das schon alles bezahlt und ausgeglichen. Und der Bonus kommt noch dazu. Wir haben anstelle von dem Schuldschein einen Scheck bekommen oder eine Kreditkarte von Gott. Eine Kreditkarte, unbegrenzt. Wir haben Leben bekommen. Wir haben den Schuldschein weggetan. Er ist zerrissen. Der Paulus schreibt es an die Kolosser recht eindringlich, ganz klar, deutlich. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzungen bestehenden, der gegen uns war. Also Satzungen des Gesetzes, die waren gegen uns. Der Schuldschein hat immer nur gefordert, Kolosser 2,14. Immer nur gefordert. Und er sagt, der Schuldschein gegen uns ist gelöscht, vernichtet, zerrissen, weggetan. Das ist eine gute Botschaft. Darum nennt sich das ganze Ding da Evangelium. Eine gute Nachricht. Dieses Gesetz der Sünde und des Todes ist aus unserer Mitte fortgeschafft. Ja, und dafür ist das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus gekommen. Und er hat uns Leben gegeben, dieser Christus. Jetzt kriegen wir die Kurve wieder zum Anfang hin. Vom Tod zum Leben. Und er hat uns wirklich Leben gegeben. Göttliches Leben, geistliches Leben. Leben, was Kraft und Herrlichkeit und Übernatürlichkeit bedeutet. Er hat uns nicht bloß Existenz gegeben. Existiert haben wir vorher auch irgendwie. Aber er hat uns jetzt was Neues gegeben. Wir Christen, wir sind nicht einfach bloß Sünder, denen die Sünden vergeben wurden, sondern wir sind neu geschaffene Menschen. Von Gott durch das Evangelium, durch sein Wort gezeugt. Das ist ein Riesenunterschied. Viele meinen, ja, wir sind Sünder und es ist uns zwar vergeben worden, was ja eigentlich nicht falsch ist, aber das ist nur die eine Seite der Medaille. Wir wurden neu geschaffen, wiedergeboren. Ja, wir sind was Besonderes geworden. Wir sind Gottes Kinder geworden. Nicht Gottes Geschöpfe, sondern Gottes Kinder, Gottes Söhne und Töchter. Wir wurden gekreuzigt, wenn man es eigentlich genau bildlich sagt, wir wurden wegen unserer Sünden oder sündigen Natur gekreuzigt und sind gestorben. Nur, dass wir nicht selber das waren dort am Kreuz, sondern ein Stellvertreter tat das ist für uns. Er hat sich für uns verwendet, er hat uns vertreten. Ja, das ist doch einmal eine Sache, wenn du das vorstellst, irgendein so ein Schwerkrimineller wird verurteilt, lebenslang, und dann gibt es einen Stellvertreter, dann sitzt sich der das lebenslang ins Gefängnis und der Verbrecher läuft frei herum. Das ist fast ein Irrsinn, aber genauso ist es hier. Wir sind praktisch gesagt verurteilt aufgrund der Sünde und wir sind eigentlich auch gekreuzigt, weil es für uns gültig ist, aber unser Stellvertreter hat es für uns getan. Aber da ist nicht stehen geblieben, die Uhr. Die ist weitergelaufen und am dritten Tage ist er wieder auferstanden. Und wir sind wieder mit ihm auferstanden, weil alles für uns gültig ist. Unser Stellvertreter hat es für uns getan und für uns ist es gültig, uns ist es zugeschrieben. Wir sind wieder auferstanden, wir sind wiedergeboren, wir sind im ewigen Leben gelandet. Wir dürfen ewig leben in seiner Herrlichkeit. Ja? Nicht bloß irgendwann in der Zukunft, dann, wenn wir sterben, dass wir dann das ewige Leben haben, sondern jetzt in diesem irdischen Leben, wenn wir auch noch in unserem Körper stecken, trotzdem haben wir schon dieses ewige Leben in Kraft, Herrlichkeit und Übernatürlichkeit bekommen. Und mit dem muss man sich immer auseinandersetzen, dass man erst erkennt, als Christ, wer man überhaupt ist. Und was der Herr für uns da getan hat. Wir sind auf eine ganz andere Ebene gestellt worden. Auf der Ebene der Sohnschaft sind wir gelandet. Ja, ein bisschen weiter oben. Und nach dem soll man trachten, nach dem oben. Ebene der Gerechtigkeit, der Herrschaft. Mit Jesus versetzt an himmlische Orte. Zu Rechten des Vaters sitzend, sagt uns die Schrift. Und das ist was Besonderes. Das ist nicht bloß, naja, steht halt in der Bibel. Da musst du mal denken, was überhaupt dein Platz ist. Vielleicht hilft dir diese Vorstellung, weil ja unser Körper ist ja noch auf der Erde zugegen. Aber wenn du einen Puppenspieler einmal nimmst, der hat ja da seine Puppe und dann gehen da einige Fäden, wahrscheinlich 5 Fäden zu den Fingern und mit den Fingern bewegt er so diese Puppe. Die Finger, die Hand ist schon oben. Wir, der Geist, der Wiedergeborene ist schon oben. Der Körper ist noch unten, da. Aber der Geist, wenn das funktioniert, der lenkt den Körper, was er tun soll. Wie bei der Puppe in der Hand des Puppenspielers. Vielleicht ist das, ja, hängt vielleicht ein wenig der Vergleich, aber vielleicht hilft es dir. Unser Geist ist auf einer höheren Ebene und dirigiert den Leib, der noch auf der irdischen Ebene zu Hause ist. Weil im Geist sind wir neu geschaffen, zur Ewigkeit berufen, haben wir ewiges Leben. Wir sind einfach was Neues geworden. Ja, nicht bloß, ja, wir haben uns bekehrt, wir haben jetzt Sündenvergebung. Wir sind eine neue Schöpfung in Christus Jesus, sagt die Schrift. Eine neue Kreatur, hat es in manchen Büchern noch geheißen. eine neue Kreatur. Mir gefällt der Ausdruck zwar überhaupt nicht, das hört sich so altbacken an. Auf jeden Fall sind wir was Neues, wir sind ganz was anderes als vorher. Es fällt bloß oft nicht so auf, weil der Körper ist ja noch der gleiche. Die Seele muss auch erst neu erneuert werden, sich verändern. Aber vom Geist heraus sind wir ganz was anderes. Und das muss freigelegt werden, damit es auch an der Seele und am Körper offenbar wird, dass wir Kinder Gottes sind. Ja, man könnte sagen, wir sind der Kapazität, ja, nicht bloß irgendeiner, ein Hamperer, sondern wir sind was. Die Schrift sagt, dass wir ein königliches Priestertum sind. Das ist mir ganz was anderes. Tempel des Heiligen Geistes sind wir. Erben Gottes, Miterben Christi. Wir sind nicht bloß auch irgendein Mensch, ein Nobody, sondern ein Gottessohn oder Tochter. Wir sind was ganz was anderes. Und diese Art von Mensch soll offenbar werden. Die Söhne und Töchter Gottes, sagt die Schrift, sollen offenbar werden. Darauf wartet die ganze Schöpfung. Und darum muss das gepredigt werden, dass den Christen erst einmal irgendwo ein Lichtlein aufgeht, was überhaupt Sache ist. Sonst werden sie nicht offenbar als Söhne Gottes. Das heißt, es wird nicht erkannt, dass wir Söhne und Töchter Gottes sind, weil wir genauso dahin hampern wie alle anderen Menschen. Und das sollte anders werden. Vielleicht kann man es noch anders beschreiben, auf dem Bereich vom Computer, dass wir sozusagen durch die Wiedergeburt ein neues Betriebssystem bekommen haben, auf das es im Geist läuft praktisch. Ein perfektes Betriebssystem, das funktioniert und nicht abstürzt, so wie oft das Windows abstürzt, oder? Der Bildschirm blau wird, das ist ja nicht mehr so oft der Fall wie früher. Aber ein perfektes Betriebssystem hat uns der Heilige Geist aufgespielt. Jetzt sind wir neu geworden. Ja, und auf diesem Betriebssystem kann dann die Software, der seelische Bereich, stabil laufen. Und auch die Hardware, der Körper, kann gut funktionieren, weil das Betriebssystem perfekt ist. Und das ist hundertprozentig perfekt, weil das hat Gott geschaffen. Ja, wiedergeboren durch sein Wort, geschaffen sind wir sein Gebilde zu guten Werken. Also dieses Betriebssystem, das er in uns hinein aufgespielt hat, das funktioniert perfekt, das stürzt nicht ab. Und der Geist in dir, dieses Betriebssystem, sündigt auch nicht. Also es macht keine Fehler und es stürzt nicht ab. Nur unser Leib ist noch nicht erlöst. Es sind zwar die ganzen Voraussetzungen geschaffen, es ist nur noch nicht offenbar. Durch das Werk am Kreuz ist praktisch bezahlt, auch für unsere Leiber, aber es ist noch nicht offenbar geworden. Aber es gilt das göttliche Versprechen, unseren Leib der Niedrigkeit eines Tages umzugestalten oder dass eine Auferstehung geschehen wird, dass wir werden und verwandelt werden in das Bild seines Leibes, des Leibes Jesu Christi, diesen Auferstehungsleib der Herrlichkeit. Sagt uns der Paulus in Philipper 3, 21 oder erst einmal 20, denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichgestalt mit seinem Leib der Herrlichkeit nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Also er nennt unseren Leib, unseren jetzigen irdischen Leib, einen Leib der Niedrigkeit, ja, weil er noch auf der irdischen Ebene eben sich befindet, noch nicht verwandelt ist in die Herrlichkeit. Und das ist unser Problem. Der Leib der Niedrigkeit, der kann einmal krank werden, der kann schwach werden, der wird alt und irgendwann stirbt er so ungefähr. Das ist unser Problem, das wir haben. Aber dieses Problem kann man ein bisschen abfedern. Wenn der Geist in uns die Oberhand bekommt, wenn wir nach dem trachten, was droben ist, wenn wir voll Geistes werden, wenn das Betriebssystem anständig läuft oder freigesetzt ist, dann läuft auch der Leib der Niedrigkeit verhältnismäßig gut. Ja, weil wenn er krank wird, dann kann der Geist ihn wieder herstellen oder heilen. Das ist dann notwendig. Auch wenn er noch der irdischen Ebene angehört, wenn der Geist in dir Leben ist, dann wird dieser Geist in dir den sterblichen Leib immer wieder erfüllen und erfrischen und heilen und fit machen, je nachdem, was halt notwendig ist. Und für uns ist diese Lehre existenziell wichtig, dass dieses göttliche Leben aus unserem Geist rausfließt und dass wir es nutzbar machen können. Und dafür ist Jesus gestorben. Er will das. Und wir brauchen das, solange wir noch einen Leib der Niedrigkeit haben. Weil sonst tun wir uns schwer. Sonst sind wir auf der gleichen Position wie die anderen Leute, die zwar existieren, aber nicht Leben in sich haben, nicht Christen sind. Dann sind wir auch angewiesen auf die irdischen Dinge und da soll man eigentlich herauskommen. Ich weiß, dass das nicht unbedingt das Einfachste ist, aber ich weiß, dass es möglich ist, weil das göttliche, ewige Leben haben wir bereits bekommen. Wir haben was in der Tasche, er hat es uns gegeben und jetzt müssen wir auch was draus machen. Johannes sagt in 1. Johannes 5, 12 und 13, wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Also wenn du den Sohn hast, wenn du Jesus hast, wenn du dich bekehrt hast, wenn du wiedergeboren wurdest, dann hast du das Leben. Und wer es nicht hat, der hat das Leben auch nicht. Da läuft ein Windix-Betriebssystem, das nicht funktioniert, das mit Fehler behaftet ist, mit Sünde behaftet ist. Aber der Johannes sagt, deshalb habe ich euch geschrieben, dass ihr das wisst, ja, dass ihr ewiges Leben habt. Er hat sie erneut erinnert. Die haben es mit Sicherheit schon mal gehört und gewusst, aber er hat sie erinnert. Hey, Leute, ihr müsst wissen, ihr habt ewiges Leben, weil ihr an den Namen von Jesus glaubt. Jetzt macht was draus, nutzt es für euch. Es ist für euch zum Nutzen. Das will er hiermit sagen. Also, seid ihr bewusst, dass das göttliche Leben, das ewige Leben in dir ist, durch die Wiedergeburt und setzt es frei. Es ist ein übernatürliches Leben. Es ist eine übernatürliche Kraft. Es ist die Kraft der Herrlichkeit Gottes. So viele warten, dass irgendwann in die Herrlichkeit gehen und Jesus wiederkommt oder sie nach Hause gehen, was ja okay ist und schön ist. Aber man soll es nicht verpassen, dass jetzt schon Möglichkeit ist, dieses übernatürliche Leben in Kraft und Herrlichkeit freizusetzen und zu leben. Das ist genau das, wo ich mit uns hinziele, dass wir da hinarbeiten und dass es immer mehr freigesetzt wird. Dazu, wie ich es immer schon sage, ist es notwendig, das Wissen und zu glauben und dann auch auszusprechen. Das heißt, Bekenntnisse in dem Sinn zu machen. Weil dein Glaube muss einen Ausdruck haben. Und wenn du manchmal denkst, es bringt ja nichts, dann hast du einer Lüge geglaubt, sondern bleib dran im Bekennen. Nach und nach wird deine Seele, dein Herz das annehmen und aufnehmen und plötzlich wird dein Herz sagen, ja genau. Und plötzlich springt der Knoten auf und sagt, ja genau. Jetzt muss ich es nicht immer nur bekennen und scheiß bekennen so ungefähr. Plötzlich kommt ein Ja genau, ich bin ja wiedergeboren, ich bin ja ein Kind Gottes, ich habe ja Kraft in mir, ich kann ja was unternehmen gegen diese schlechten Umstände. Ich bin ja ein Sohn, eine Tochter Gottes, ich habe die Fähigkeiten dazu. Und da gibt es einfach solche Möglichkeiten zu bekennen, wenn du sagst zum Beispiel, ich bin aus Gott wiedergeboren, ich bin lebendig, ich lebe. Ja, und ich lebe als Sohn oder Tochter Gottes. Ich bin voller Herrlichkeit, voller Leben, voller Weisheit und Kraft, weil ich habe Gottes Leben in mir. Ich habe die Sohnschaft mit all seinen Vorzügen und ich setze die Herrlichkeit Gottes und die Herrlichkeit des Geistes jetzt in mir frei. Es durchdringt meine Seele und meinen Leib mit Leben. Ich setze die Übernatürlichkeit meines Geistes frei, um zu heilen und zu befreien. Oder ich setze das Licht des Lebens jetzt frei, zum Beispiel. Also das musst du selber was formulieren, was Schriftgemäßes, was wahr ist, was du auch glaubst, nicht bloß plapperst, sondern glaubst und dann auch sprichst. Und das ist wie ein Schlagbohrer, der da durchbohrt, dass deine Seele plötzlich das aufnehmen kann und, ja, wie gesagt, ja, es ist so, rauskommt. Wer Jesus nachfolgt, hat Jesus selber gesagt, wird das Licht des Lebens haben. Das ist nichts anderes wie das, was ich jetzt alles gesagt habe. Johannes 8, 12 ist es. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Ja, dieses Leben, das ist durch die Wiedergeburt, dieses Geistliche, es gibt dir Licht. Licht, dass du die geistliche Welt wahrnehmen kannst. Ja, wo Licht ist, kann man was sehen. Wo Finsternis ist, da tappst du rum. Wo bin ich jetzt? Wo falle ich in die Grube oder so? Licht gibt dir der Geist. Und wer Jesus nachfolgt, wird eben im Licht des Lebens wandeln. Jesus sagte auch, jetzt zum Abschluss, diesen Vers Johannes 10, 10, der Dieb kommt nur, um zu stehlen und um zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Ja, das sind Aussagen. Der Teufel möchte dir dieses Leben rauben, stehlen, damit du umkommst, damit du in der Finsternis bist und irgendwann, plumps, bist du in dieses Loch gefallen, wirst ins Verderben fallen sozusagen. Aber Jesus ist gekommen, dass du und ich, dass wir dieses Leben haben, dieses ewige Leben haben. Wir sind vom Tod zum Leben übergegangen, haben wir ganz am Anfang gehört. Und nicht bloß ein bisschen, er sagt hier, dass wir es in Überfluss haben, dieses Leben. Dieses Leben der Übernatürlichkeit, der Herrlichkeit, des Lichts und so weiter. Da müssen wir jetzt tatsächlich wieder von vorne anfangen und die gleiche Predigt nochmal durchpredigen, dass das sitzt. Aber das machen wir jetzt nicht, aber ich stelle es dann wieder online. Dann könnt ihr es nochmal anhören und vor allem diese Schriftstellen dazu nochmal hören, wiederhören, nachdenken, bekennen, mit dem arbeiten, bis es durchbricht. Bis du irgendwann von innen her, ja, der Zünder zündet und sagt, ja, genau, jetzt, ich bin ja der und der. Ich muss mich ja nicht vom Teufel die ganze Zeit am Kopf umeinander tanzen lassen. Ich bin ja oben auf. Ja, auch wenn mein Leib noch unten ist, ich bin oben auf mit der Kraft des Geistes und ich kann da die Umstände ändern. Ich habe Möglichkeiten, etwas zu verändern in meinem Leben. Ja, mein Betriebssystem, das läuft und das läuft perfekt. Okay, da höre ich jetzt auf, machen wir einen Lobpreis. Lobpreislieder sind auch solche Glaubensbekenntnisse, die man da verwenden kann. Ich habe extra die Lieder rausgesucht, so ein bisschen zum Thema.
Ich habe Gottes Leben in mir. Ich habe Gottes Leben in mir. Ich habe Liebe, Freude und seine Fähigkeit. Gottes Leben in mir. Ja, du hast Gottes Leben in dir. Du hast Gottes Leben in dir. Du hast Liebe, Freude und seine Fähigkeit. Ja, du hast Gottes Leben in dir. Wir haben Gottes Leben in uns. Wir haben Gottes Leben in uns. Wir haben Liebe, Freude und seine Fähigkeit, wir haben Gottes Leben in uns.
Danke, Jesus, dass du uns dein Leben gegeben hast, das ewige Leben. Wir sind mit dir auferstanden, Jesus. Mit dir in Gerechtigkeit, in Wahrheit, in Herrlichkeit. Halleluja. Und ich bitte, Heiliger Geist, dass du uns allen das noch viel mehr bewusst machst, was dieses Leben bedeutet, wer wir sind, die neue Schöpfung, was es ist. Dass wir nicht bloß, ja, sind wir heute bekehrt, sondern dass wir Gottes Kinder sind. Dass wir offenbar werden als Söhne und Töchter Gottes. In Kraft, in Herrlichkeit. In neue Schöpfung. Das Alte ist vorbei.
Eine neue Schöpfung, nie mehr verloren. Das Alte ist vorbei. Das Alte ist vorbei.
Sündige, Tote ist vergangen, Neues, Lebendiges ist geworden. Halleluja, danke Jesus, danke Herr. Ein neuer Mensch bin ich geworden, neu geschaffen durch deine Liebe. Ein neuer Mensch bin ich geworden, mein altes Leben ist ausgelöscht, ein Leben in Überfluss. Gehört jetzt mir. Ein neuer Mensch bin ich geworden, eine neue Art des Lebens durch dich. Ein neuer Mensch bin ich geworden, deine göttliche Natur eingepflanzt in mich, in meinen Geist. Nun lebe nicht mehr ich, sondern Jesus lebt in mir. Nun lebe nicht mehr ich, sondern Jesus lebt in mir. Gottes Wort lebt in mir. Gott selbst, er lebt in mir. Deshalb überwinden wir, weil Christus in uns die Hoffnung der Herrlichkeit da ist. Halleluja, danke Jesus für das. Danke, Herr.